Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, hier wieder herzlich willkommen an der Gebetsstätte Maria Mutter der Kirche Marienfried. Ich begrüße auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier in der Gebetsstättenkirche. Frau Karin Fenbert ist bei uns heute zu Gast. Die wollen wir zunächst einmal ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ja, die Frau Fenbert ist im Emsland geboren, ist dann später auch nach Köln gekommen. Sie sind technische Assistentin dort in Physik gewesen, waren auch berufstätig in diesem Feld, sind dann später nach Würzburg gekommen, haben ein Jurastudium absolviert mit ersten und zweiten Staatsexamen, sind dann nach Bayreuth gegangen und haben noch eine Zusatzausbildung für Betriebswirtschaftslehre gemacht. Alles providenziell, wie wir hier merken, also ein Akt der Vorsehung. Das haben Sie dann später bei Kirche und Not, wie wir jetzt ja schon gehört haben, sehr gut gebrauchen können. Sie waren dann einige Jahre Mitarbeiterin bei Rundfunkstationen, insgesamt 3 Jahre, dann auch bei einer Lebensrechtsorganisation und sind 2004 zur Kirche in Not gekommen. Zunächst ganz stark im administrativen Bereich, aber dann 2009 als Geschäftsführerin von Kirche in Not. Und wie wir heute feststellen können, haben Sie da schon einiges umgetrieben. Alle Achtung, Gratulation, was Kirche in Not hier für ein Angebot macht und auch für die Weltkirche tut. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, der mir ein großes Anliegen war. Denn wenn wir hier viel von Fatima sprechen und informieren, ist es vielleicht gut, auch mal zu hören, was hat denn diese Botschaft und dieses Ereignis im Leben eines Menschen bewegt und verändert und hat mit diesem Menschen eine große Geschichte geschrieben. Und ich glaube, Pater Werenfried ist so jemand, an dem man das wunderbar festmachen kann. Fatima und seine Wirkungsgeschichte, die Berufung und die Sendung von Pater Werenfried von Straten. Frau Fenbert, wenn ich Sie um Ihren geschätzten Vortrag bitten darf. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Herzlichen Dank an Sie, hochwürdiger Herr Wallfahrtsrektor Clemens Henkel, für Ihre Einladung an mich, hier heute über Fatima in Bezug auf Pater Werenfried und sein Werk Kirche in Not zu sprechen. Ich habe als Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland Ihre Einladung sehr gerne angenommen, denn Fatima ist nicht nur wichtig in der Geschichte unseres Hilfswerkes und bei Pater Werenfried van Straten, auch mir selbst ist Fatima ein großes Anliegen. Und Jahre bevor ich zur Kirche in Not kam, habe ich in Fatima meinen ersten Hinweis erhalten, dass der Herr mich wohl zur Kirche in Not schickt. Insofern nochmal vielen Dank für die Gelegenheit hier. Aber auch vielen Dank, dass Sie im Vorfeld dieses großen Jubiläums überhaupt sich daran trauen, ein solches Symposium zu veranstalten. Ja, hochwürdige Geistlichkeit, ehrwürdige Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Schön, dass Sie zum 8. Vortrag bei diesem Symposium gekommen sind und das am frühen Nachmittag, an dem man für gewöhnlich etwas mit Müdigkeit zu kämpfen hat, vielleicht besonders bei einem so herrlichen schönen Wetter draußen. Vorweg, mein Vortrag erhebt in keiner Weise den Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Vielmehr soll dieser Vortrag ein paar Schlaglichter darauf werfen, was Fatima mit der päpstlichen Stiftung Kirche in Not zu tun hat. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, eine ganze Menge. Darum steige ich auch sofort ein. Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs 1942 hatte Pater Werenfried van Straten, den man später auch den Speckpater nannte, von der Botschaft von Fatima erfahren. Fortan sollten diese Botschaften sein Leben begleiten und zum Wegweiser für sein Leben werden. Das schlug sich auch in der späteren Arbeit des Hilfswerks Kirche in Not wider, das zunächst unter dem Namen Ostpriesterhilfe auftrat. Treffend hat einmal Kardinal Schäfzig bemerkt, die Botschaft von Fatima ist neben Gottvertrauen und Papsttreue die dritte Säule des Werkes Kirche in Not. Der Speckpater erkannte die Tragweite der Botschaft von Fatima aus dem Jahr 1917 mit dem Hauptanliegen der Bekehrung Russlands, hieß es doch in der Botschaft von Fatima am 13. Juli. Der Krieg wird ein Ende nehmen, wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius XII. Ein anderer, schlimmerer beginnen. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Werenfried sorgte sich, dass auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges viele Christen noch immer nicht die Warnung von Fatima verstanden, die prophezeit hatte, dass ganze Völker vernichtet werden, wenn die Menschen sich nicht bekehren. Auch der Aufruf zum Rosenkranzgebet, das Maria den Seherkindern ans Herz gelegt hatte, fand nicht das notwendige Gehör. Dies änderte sich auch nicht, als Papst Pius XII. Die Fatima-Erscheinungen als das größte Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit nach dem Tod der Apostel bezeichnete. Die Konsequenzen der Missachtung der Fatima-Botschaft beschrieb Werenfried mit den Worten, Zitat: Somit brach der Zweite Weltkrieg aus, dieser endete mit einem Sieg des Kommunismus, dem sich ein Drittel der Menschheit unterwarf. Millionen von Flüchtlingen und Unterjochten, ein eiserner Vorhang quer durch Europa, eine Mauer durch Berlin und eine unerhörte Christenverfolgung waren die Folgen. Zitat Ende. Die Entstehung des Werkes war eng mit der Botschaft von Fatima verbunden, was der Ordensmann immer wieder hervorhob. Die Fatima-Botschaft bildete den zentralen Bezugspunkt, insbesondere für die Hilfsaktionen für die verfolgte Kirche in den kommunistischen Ländern. Nach der ersten grundlegenden Hilfe für die Vertriebenen in Deutschland organisierte der niederländische Prämonstratenserpater kleinere Kongresse. Der Kongress Kirche in Not 1952 mit dem Titel »Erschütternde Christenverfolgung vor unseren Toren« bildete den Auftakt für die lange Reihe der vielbeachteten Kongresse Kirche in Not in Königstein. Auch in den Folgejahren veranstaltete Fachtagungen nahmen die Lage der Kirche in Ost- und Mitteleuropa in den Blick. 1956, auf dem Kongress, der unter der Überschrift stand »Bolschewismus, Koexistenz, Infiltration, Überwindung«, drängte sich eine neue Frage auf im Zusammenhang mit der Situation der Kirche in Ost- und Mitteleuropa, und zwar die Frage einer Koexistenz mit dem Kommunismus als Modus vivendi. Pater Werenfried nahm Stellung bei dieser Gelegenheit zur Botschaft von Fatima. Zitat: Am selben Tag, als Lenin als blinder Passagier unter den Kohlen einer Lokomotive versteckt in Russland eintraf, am 13. Mai 1917, ist den Hirtenkindern von Fatima im Glanz der Sonne die Gottesmutter erschienen. Da Satan sein Werk diabolischer Verwirrung und Verwüstung begann in der Geburtsstunde der Sowjetunion, trat die Königin des Himmels hervor, um das Erbe ihres göttlichen Sohnes zu verteidigen. Da noch niemand ahnen konnte, was der Welt im Bolschewismus bevorstand, warnte sie in Fatima vor der roten Gefahr. Die Botschaft Fatimas bezieht sich auf Russlands Bekehrung. Wird sie nicht begriffen, soll Russland Terror und Verwirrung über die ganze Erde ausbreiten. Befolgen wir aber die flehentliche Bitte der Gottesmutter, wird Russland sich bekehren. Und erst wenn das geschehen ist, kann Friede werden, wahrer Friede, der nicht von dieser Welt, sondern von Gott kommen wird. Wir kennen das dritte Geheimnis von Fatima noch nicht, sagte damals Pater Werenfried 1956. Lucia, die Seherin, hat über das dritte Geheimnis nur gesagt, dass es Schmerz und Freude bringen wird. Deswegen müssen wir jetzt endlich tun, was die Gottesmutter uns gesagt hat. Wenn wir uns bekehren und täglich den Rosenkranz beten, dann wird auch Russland sich bekehren. Das ist doch die einzige Hoffnung, die uns geblieben ist. Glaubt nicht, dass es uns retten würde, wenn amerikanische Atombomben Moskau zerstören. Das ist auch Völkermord. Das kann der Herrgott nicht segnen. Russland muss sich bekehren. Das gute russische Volk muss heimfinden zu Gott. Das ist ein Werk der Gnade und diese Gnade wird uns zuteil werden, wenn wir zuerst uns bekehren und wenn wir den Rosenkranz beten. Das ist das Wort von Fatima. Es zeigt den Ausweg. Alle menschlichen Verheißungen haben sich als trügerische Illusion erwiesen. Jetzt sollen wir der Königin der Engel folgen, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Wir müssen Umkehr leisten, Buße tun, durch ein fleckenlos reines Leben, uns ihrem unbefleckten Herzen vertrauensvoll weihen und täglich beten für die Bekehrung Russlands. Jesus Christus, er ist der Herr auch über diese Zeit, in der wir uns auf sein Wort und seine feste Zusage verlassen. Wir wissen, dass wir armen, schwachen, einsamen Menschen, wenn wir wahrhaft Buße tun und vertrauensvoll beten, mächtiger sind als alle Machthaber dieser Welt. Blicken wir doch zurück in die Geschichte. Jerichos Wälle wurden zermalmt durch die Stärke des Gebets. Ninive wurde bewahrt, weil das Volk in Staub und Asche ging. Jericho liegt heute im Kreml. Und wir sind die modernen Niniviten in den chromblitzenden Glaspalästen unseres Stolzes, die Umkehr leisten müssen. Beten wir täglich. Beten wir den Rosenkranz für die Bekehrung Russlands, für Chruschtschow, für Molotow, für Tito, für Gomulka, für Kadar, für Ulbricht, für die kommunistischen Verführer und für alle Verführten, für die willenlosen Werkzeuge des Bösen. Beten wir nicht nur für die Verfolgten, sondern auch für die Quäler, für die Henker, die in noch größerer geistiger Not sind. Such dir einen aus und nimm ihn aufs Korn. Konzentriere auf diesen Menschen das Kreuzfeuer des Gebetes und der Liebe, unausgesetzt bei Tag und bei Nacht. Wer hindert dich daran, einen Sowjetminister, ein Mitglied des Zentralkomitees, den Kommandanten eines sibirischen Konzentrationslagers, den Folterknecht in der Lubjanka mit deinem Gebet zu umzingeln? Bis die Mauern des Hochmuts, des Hasses und der Verblendung stürzen vor dem heiligen Ansturm der betenden Liebe. Schlage deinen Atlas auf, nimm eine Karte der Sowjetunion zur Hand, denke mit Sorge an die 200 Millionen Menschen, die dort leben, streiche mit deinen Fingerspitzen über das weite Land, die Wolga, den Dnepr, über Kiew, Moskau, Leningrad, den Ural, Workuta, Kasachstan, Sibirien, Land der Kathedralen, der goldstrahlenden Ikonenwände, Land der Osterfeuer, einmal das heilige Russland. Dieses Land und seine Menschen wurden Gott entwendet und wo auch dein Finger berührt wird, gehungert, gefoltert, gefürchtet, gelitten und gestorben. Dein Finger liegt auf dem blutenden Russland, sei ein Samariter. Gieße das Öl deiner Liebe und den Wein deines Gebetes in die klaffenden Wunden. Schiebe den Atlas nicht teilnahmslos beiseite. Behalte diese Karte vor Augen, den Lagerplan der Hölle. Weiche dieser Wirklichkeit nicht aus. Opfere fortan, wenigstens für eine verirrte Seele, um die Kraft zur Umkehr. Für einen Gequälten, um die Stärke zum Martyrium. Denn auch die Märtyrer brauchen Kraft, um nicht das Kreuz abzuwerfen, das allein Russland erlösen kann. Es ist das Kreuz des Herrn. Und Werenfried fuhr weiter. In den unermesslichen Gebieten hinter dem eisernen Vorhang sind wiederum Todesangst, Geißelung, Dornenkrönung, Kreuztragen und Tod Jesu schreckliche Wirklichkeit geworden. Christus wird heute nicht mehr im Vorhofe des Pontius Pilatus verhöhnt, sondern in dem sibirischen Altersheim, in dem Erzbischof Josef Slipi, Metropolit von Lemberg, schon 10 Jahre lang seine konsekrierten Bischofshände bloß gebrauchen darf, um den Kot der Latrinen auszuräumen. Jesus wird heute geschlagen in dem 74-jährigen ukrainischen Redemptoristenbischof Nikolaus Czarnecki, einem Greis mit eingefallenen Wangen und hohlen Augen. Ich habe sein Foto bekommen vor einigen Monaten, wie er mit Millionen anderer Sklaven den Kalvarienberg besteigt. Nicht unter dem Kreuz, sondern unter der grausamen Last des 6. Fünfjahresplanes. So ist es mit Alois Stepinac, dem Erzbischof von Agram, der am 8. Mai dieses Jahres 60 Jahre alt wurde und jetzt nach 13 Jahren Kerker und Internierung in den Bauernhof Krasik unter strenger Bewachung von 72 Elitekommunisten das Ende seines Kreuzweges erwartet. Und so ist es mit Dutzenden von Bischöfen, mit Tausenden von Priestern und Ordensschwestern und mit Millionen Glaubensbrüdern, die hinter dem eisernen Vorhang Jesu Kreuz tragen müssen, durch diese dunkelsten Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie alle sind die gequälten, misshandelten, zerquetschten und zertretenen Glieder Jesu Christi. Durch dein Gebet und dein Opfer kannst du ihnen beistehen, kannst du ihnen Hilfe und Trost bringen, so wie einst eine Veronika und Simon von Cyrene es taten auf dem Kreuzweg durch Jerusalem. Du kannst diese Gequälten adoptieren im Geiste. Lass sie nicht allein, steh ihnen bei in der bitteren Bedrängnis, damit sie im Glauben ausharren, damit ihr Blut der Same eines neuen christlichen Russlands sei. Und in diesem Stil fuhr er noch eine ganze Weile fort. Ich denke, man kann daraus ersehen, wie wichtig Pater Wernfried auch noch 1956 die Botschaft von Fatima war. Er schrieb dann noch: Zu Weihnachten 1947, als ich meine ersten Artikel über die deutsche Not veröffentlichte, wurde die Ostpriesterhilfe geboren. Pausenlos habe ich seitdem gepredigt, gebettelt, gearbeitet. Pausenlos haben meine vielen Mitarbeiter sich eingesetzt. Wir haben 10.000 Tonnen von Liebesgaben nach Osten geschickt, über 400 Priester motorisiert, über 100 Kirchen gebaut, 10 Klöster gegründet, Hunderten von osteuropäischen Jungen den Weg zum Altar geebnet, 35 Kapellenwagen in die Diaspora geschickt, den Bauorden gegründet, der jetzt mit 20.000 Baugesellen auf Hochtouren arbeitet. Wir haben uns wirklich angestrengt und der Herr hat unsere Anstrengungen gesegnet. Aber meine Angst ist seit langem, dass alles zu menschlich, zu wenig aus Gott, zu wenig übernatürlich geblieben ist. Soweit ein Auszug aus dem Beitrag von Wernfried bei der Tagung 1956. Auch in seinen Rundbriefen an die Wohltäter im sogenannten Echo der Liebe wies er immer wieder auf die Botschaft von Fatima hin. In seinem Brief im Herbst 1957 erklärte Pater Wernfried unmissverständlich das Anliegen des Werkes mit den folgenden Worten, Zitat: Fatima bezieht sich unmittelbar auf die Bekehrung Russlands, ohne die alle Pläne der Ostpriesterhilfe ihren Sinn verlieren. In Fatima hat uns die Mutter Gottes sehr deutlich gesagt, wenn wir nicht im Rosenkranzgebet Umkehr leisten, wird Russland nicht heimfinden. Dann kommt kein Friede. Dann brauchen wir auch dein Geld nicht, denn dann braucht sich niemand mehr für den Frieden zu rüsten. Und wenn du nicht beten und büßen willst, nicht ehrlich danach verlangst, ein besserer Mensch zu werden, kannst du dir auch eine Spende an die Ostpriesterhilfe durch eine solche Spende keine Zukunft erwerben. Der Ordensmann zögerte nicht, den Wohltätern seine wachsende Sorge auch um die Kirche im Westen anzuvertrauen. Dies betraf sowohl die eingeschlagene Politik der friedlichen Koexistenz mit den Kommunisten, als auch die postkonziliaren Veränderungen, die sich auch in einem Glaubensrückgang bemerkbar machten. Im Rundbrief vom Juli, August 1966 schrieb er dazu: Denn es steht nicht gut um die Kirche. Anstatt, wie Papst Johannes es verlangte, die Verkündigung der unwandelbaren Wahrheit den Zeitverhältnissen anzupassen, ist eine Gruppe eigensinniger Reformatoren damit beschäftigt, diese Wahrheit zu verstümmeln. Immer häufiger muss man feststellen, dass Intellektuelle und sogar Priester die Gottheit Christi, seine reale Präsenz in der Eucharistie, die Unfehlbarkeit des Papstes oder die bindende Gewalt der Kirche im Bereich der Sittenlehre leugnen. Die Auferstehung Christi kann ihrer Meinung nach ebenso gut ein Märchen sein. Und das sind bestürzende Symptome eines innerkirchlichen Abfalls vom Glauben, die man nicht bagatellisieren soll. Viel von dem, was jetzt unter der Fahne des Aggiornamento geschieht, ist nichts anderes, als das am 18. November 1965 vom Papst Paul gebrandmarkte Bestreben, die Dogmen, die Gesetze, Institutionen und Überlieferungen der Kirche nach dem Geiste dieser Welt zu relativieren. Viel von dem, was jetzt passiert, ist keine Reformation, sondern eine Deformation, ist Verrat an Christus und das Gegenteil der Bekehrung, die die unerlässliche Voraussetzung unserer Rettung ist. Ungeachtet der herrlichen Erneuerung, die vom Konzil eingeleitet worden ist, bin ich zutiefst beunruhigt über den Sturm der Freigeisterei, der den Katholizismus jetzt heimsucht. Und ich habe Angst vor einem Christentum, das die Forderungen Gottes der menschlichen Schwachheit anpasst, statt mit einem reumütigen Herzen täglich aus der Sünde aufzustehen. Ich habe Angst vor einem Christentum, das Maria zur Seite schiebt. Es war auch im August 1966, da besuchte Pater Wehrenfried, der damalige sogenannte Generalmoderator von Kirche in Not Fatima, wo er über all dies betend nachdachte und wo Maria den Heilsweg aufgezeigt hatte. Er schrieb dann in seinem Rundbrief: Darum habe ich die ganze Ostpriesterhilfe der Königin des Rosenkranzes geweiht, die uns in Fatima den Weg zur Überwindung des Kommunismus und zur Befreiung der verfolgten Kirche gezeigt hat. Sie hat nicht von Angleichung an diese Welt, sondern von Bekehrung, Bußfertigkeit und Rosenkranzgebet gesprochen. Der Text der Weihe vom 11. August 1966 lautete: Heilige Maria, Mutter Gottes, sieh auf deine Kinder, die sich flehend an dich wenden. Du, die du immer Ja zu Gott gesagt hast, bist gebenedeit unter den Frauen. Bilde unser Herz nach dem Deinen in der Fröhlichkeit deines Geistes. Dir, Mutter der Schmerzen und makellose Jungfrau, weihen wir unser Leben und das ganze Werk, das uns gegeben wurde, zur Verwirklichung im Dienste der verfolgten und bedrohten Kirche. Beschütze uns und alle, die uns lieb sind. Beschütze alle, die uns von Gott anvertraut wurden. Schenke uns deinen Glauben, deine Hoffnung, deine Liebe. Nimm uns unter deinen Schutz wie eine Mutter und bleibe immer mit uns. Amen. Zur 50-Jahr-Feier der Erscheinungen von Fatima erschien im Folgejahr 1967 das apostolische Schreiben Signum Magnum von Papst Paul VI. Am 13. Mai besuchte der Papst den Wallfahrtsort in Portugal, um die Bedeutung Mariens im Erlösungsplan Christi sowie die Feierlichkeiten vor Ort zu würdigen. Auch darauf ging Pater Wehrenfried ein. Nun hat der Heilige Vater trotz massiver Kritik katholischer Journalisten, Professoren und Priester eine Wallfahrt nach Fatima gemacht, um dort als demütiger Pilger für den Frieden in Kirche und Welt, für die kommunistischen Länder und ihre der Freiheit beraubten Völker zu beten. Wehrenfried knüpfte an die mahnenden Worte des Papstes in Fatima an: Die Welt ist in Gefahr. Und weiter schrieb er: Im Lichte dieser übernatürlichen Sicht haben wir die Ostpriesterhilfe, die ihren Platz im Herzen der Fatima-Botschaft hat, der Königin des Rosenkranzes geweiht. Unter ihrer Führung wollen wir kämpfen. Wehrenfried schrieb wahrscheinlich so, weil wenige Tage vor der historischen Wallfahrt von Papst Paul VI. Der Bischof von Lyra Fatima einem Vertreter von Kirche in Not erklärt hatte: Die Ostpriesterhilfe hat ihren Platz im Herzen der Fatima-Botschaft. Zum 20. Jubiläumsjahr organisierte das Werk eine internationale Pilgerfahrt nach Fatima im September 1967 mit einem Gebetstag für die verfolgte Kirche am Fest der Kreuzerhöhung. Bei dieser Gelegenheit wurde diesmal zusammen mit den Wohltätern das Werk der Gottesmutter von Fatima geweiht. Pater Wehrenfried schreibt über diese internationale Pilgerfahrt in seinem Rundbrief: In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sah es bei uns schlecht aus. Unser Zeugnis von der unvermindert andauernden Glaubensverfolgung wurde zunehmend totgeschwiegen von einer Reihe merkwürdiger Dialogchristen, die lieber Stalinisten reinwaschen, als zugeben, dass sie die Kirche zu Unrecht verfolgen, immer lauter in Abrede gestellt. Der innerkirchliche Protest gegen die Ostpriesterhilfe erreichte einen Höhepunkt. Schwerer Druck wurde ausgeübt, um uns zu bewegen, uns der Tagesmode anzupassen und endlich die marxistische Realität als unabwendbare historische Notwendigkeit hinzunehmen. Nicht wenige Wohltäter ließen uns im Stich, sodass wir erstmals in 20 Jahren unsere geplanten Hilfeleistungen nicht ganz verwirklichen konnten. In dieser dunklen Zeit sind wir im Herbst 1967 mit einigen Getreuen nach Fatima gepilgert. Unter der Führung Kardinal Behrans, des zum Schweigen gebrachten Verbannten aus Prag, haben wir dort für seine ratlosen Gläubigen und die ganze verfolgte Kirche gebetet. Alle Not, die wir aus Mangel an Verständnis oder Unterstützung selbst nicht zu lindern vermochten, haben wir der mütterlichen Sorge Mariens anvertraut, deren Fatima-Statue damals in aller Stille hinter dem eisernen Vorhang unterwegs war. Vor einigen Tagen begegnete ich einem Bischof aus der Tschechoslowakei, der die teilweise wiedergewonnene Freiheit, so zerbrechlich sie auch noch sei, für das größte Wunder der letzten Jahre hält. Dankbar erzählte er, dass die Statue der Gottesmutter im Oktober 1967 in Prag eingetroffen sei. Wie ein Lauffeuer habe sich die Nachricht von ihrer Ankunft verbreitet und in Kirchen und Privathäusern einen Sturm des Gebets entfesselt. Seither ist alles besser geworden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die liebe Frau von Fatima uns durch ihre mächtige Fürsprache gerettet hat und uns auch in Zukunft beschützen wird, so dieser Bischof. Die jüngsten Ereignisse in der Tschechoslowakei, von denen einige Augenzeugen auch den nächsten Seiten berichten, müssen uns unendlich dankbar stimmen. Nicht, weil die innerkirchlichen Gegner, die unsere Aufgabe so erschwert haben, jetzt durch das Geständnis ihrer kommunistischen Freunde in die Enge getrieben wurden, sondern vielmehr, weil die Zukunft, für die wir jahrelang gearbeitet, geopfert und gebetet haben, im Prager Frühling endlich zu dämmern scheint. So schreibt Pater Werenfried 1968 in seinem Brief. Wir wissen natürlich heute, der Prager Frühling war allzu rasch zu Ende. Zum 40-jährigen Bestehen des Hilfswerks im Jahr 1987 war wieder eine Pilgerfahrt nach Fatima angesagt und natürlich auch wieder eine Weihe des Werkes an die Gottesmutter von Fatima. Während der Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum wurde das Werk im Laufe des Jahres dreimal geweiht. Zunächst im Wiener Stephansdom, danach in der Kathedrale Notre-Dame in Paris in Anwesenheit von Kardinal Josef Tomko, des damaligen Präfekten der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, und schließlich in Monte Cassino, wohin die Mitglieder der Generalversammlung im Anschluss an ihre Tagung in Rom eine Wallfahrt unternommen hatten. Die im Werk gelebte Verbundenheit mit der Fatima-Botschaft drückte sich auch in der zweiten Fassung der geistlichen Richtlinien für die Leiter, Mitarbeiter und Wohltäter des Hilfswerks aus. Zu dieser zweiten Fassung hatte auch die Entwicklung im Werk, insbesondere die 1984 erfolgte Anerkennung von Kirche in Not als öffentliche und universale Vereinigung von Gläubigen päpstlichen Rechts beigetragen. Den Unterschied zur Erstfassung beschrieb Pater Werenfried wie folgt. Sorgfältiger als früher sind die Paragraphen formuliert, in denen die Aufgaben unseres Werkes als geistliches Bollwerk gegen den Atheismus beschrieben wird. Deutlicher zeigt sich, dass die späteren Aufträge, welche die Kirche uns erteilte, wie zum Beispiel unsere Hilfe in der Dritten Welt, ebenso zu unserer Zielsetzung gehören wie unsere ersten und noch immer prioritären Aufgaben für die verfolgte Kirche und die Flüchtlinge. Unsere manchmal umstrittene Hilfe für die Kirche in Not in der freien Welt wird klar begründet als unentbehrliche Vorbedingung für das Fortbestehen unseres Werkes. Die Verbindung zwischen unserem Werk und der Botschaft von Fatima wird ausdrücklich erwähnt, so schreibt Werenfried. dann die Jahre 1989-91. Der Zusammenbruch des Kommunismus in Ost- und Mitteleuropa in den Jahren 89-91 eröffnete neue Perspektiven, auch für Kirche in Not-Ost-Priesterhilfe. Neben der Bestandsaufnahme zu den Konsequenzen der Christenverfolgung, die eine langfristige, gezielte Hilfsaktion ermöglichen sollte, ergab sich die bis dahin kaum für möglich gehaltene Gelegenheit zu einem gemeinsamen Beten mit den Christen in Russland im Sinne der Fatima-Botschaft. Von diesem Traum hatte Pater Wernfried bereits 1983 geschrieben. 8 Jahre später, am 13. Oktober 1991, sollte dieser Traum Wirklichkeit werden. Und das kam so. José Correa, ein Jurist, der aber viel lieber Journalist war, reiste 1985 als Journalist in die Sowjetunion. Er wollte wissen, wie Menschen unter dem Kommunismus leben, auch Gläubige. Dabei lernte er einen jungen Mann kennen, der mehrere Jahre inhaftiert und gefoltert wurde, weil er einen geheimen Rosenkranzgruppe angehört hatte. Er traf ihn, als er nach mehreren Jahren aus der Haft entlassen worden war und genau dasselbe wieder tat, wofür er verhaftet und gefoltert worden war. Er traf sich heimlich im Wald mit einer Gruppe zum Rosenkranzbeten. José Correa fragte ihn bestürzt, wie er sich denn genau wieder in diese Lage versetzen könne, die zu seiner Inhaftierung und Folterung geführt habe. Worauf ihm dieser Mann in Vilnius sagte, er habe maximal sein Leben zu verlieren. Das Wichtigste sei aber nicht das irdische Leben, sondern das Stehen zu Gott und das ewige Leben. Diese Begegnung brachte eine Wende bei José Correa. Der Brasilianer begann davon zu träumen, mit einem Radiosender in die Sowjetunion christliche Inhalte hineinzustrahlen. Er hatte aber keine Ahnung, wer das anstellen könnte. Ein Priester in Brüssel meinte zu ihm, gehe zur Kirche in Not. Das sind diejenigen, die wirklich helfen, die den verfolgten Christen in allen kommunistischen Ländern helfen. So kam er 1985 nach Königstein und unterbreitete Pater Wernfried van Straten und seiner Verwandten Antonia Willemsen, die Jahrzehnte als Generalsekretärin des Werkes tätig war, diese Idee. Auf die Frage, ob er etwas von Radio verstehe oder Russisch sprechen und sich in Russland auskennen würde, musste Correa immer mit Nein antworten. Darauf fasste Wernfried mit seiner Verwandten den Entschluss, um zu erkennen, ob diese wunderbare Idee des Brasilianers nur ein schöner Traum oder aber ein Plan Gottes war, José Correa für ein halbes Jahr zu unterstützen. Bis dahin musste er ein Team finden, das einen solchen Sender aufbauen konnte und in der Lage war, ein russischsprachiges Programm zusammenzustellen. Kirche in Not würde dann dieses Radio finanzieren, ansonsten würde es ein schöner Traum bleiben. Gegen Ende der 6 Monate, quasi im letzten Moment, führte Gott José Correa in Paris zu einer Dame, die genau denselben Traum hatte. Sie hatte ein Team, das in der Lage war, christliches Radioprogramm für Russen zu machen, das aber nicht das nötige Geld dafür hatte. Mit anderen Worten, es hatte in letzter Minute geklappt. Schließlich konnte nach vielen Hindernissen von Radio Monte Carlo aus über Kurzwelle russischsprachiges Programm in die Sowjetunion hineingestrahlt werden. Als dann Michael Gorbatschow an die Macht kam, die Mauer in Berlin fiel und ein Gesetz für Religionsfreiheit in Russland beschlossen wurde, flog José Correa nach Moskau, um in Erfahrung zu bringen, welche Übertragungsmöglichkeiten es jetzt in Russland gab. Er war längst tätig im Auftrag von Kirche in Not. Mit Hilfe von Kirche in Not sollte nämlich in Moskau eine eigene Rundfunkstation für Radio Blago West, das heißt Radio Frohe Botschaft, aufgebaut werden. Es kam eine Verbindung mit einem Jesuitenpater aus Kalifornien zustande, der ursprünglich Kanadier war. Er fragte, ob Kirche in Not daran interessiert wäre, einen Übertragungsapparat zu kaufen für Kurzwelle von den Amerikanern. Der sei für Nicaragua geplant gewesen. Da die Kommunisten dort die Wahlen verloren hätten, bräuchte man die technische Ausstattung nicht mehr. Diese Ausstattung stünde darum in Kalifornien. Die Sendeanlage wurde zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten und so kaufte Kirche in Not sie ein. Gleichzeitig gab es einen Freund von Kirche in Not, der uns unterstützt hat in Russland. Er war der erste gewählte Abgeordnete der Duma, also der sowjetischen Volkskammer, der offen Christ war. Dieser war befreundet mit jemandem aus einer Elektronikfirma. Dieser Abgeordnete bot Jose Correa an, die Sendeanlage zu dieser Elektronikfirma zu senden, die sie für Kirche in Not dort zunächst zwischenlagern würde. So kam die ganze Ausrüstung, die für Nicaragua gedacht war, von Kalifornien an diese Adresse nach Moskau und wurde dort aufbewahrt, denn das Kommunikationsministerium verweigerte die Sendelizenz für Radio Blago West, Radio Frohe Botschaft. Doch das sollte nicht so bleiben. In der Nacht zum 19. August 1991, dem Jahrestag der vierten Erscheinung der Gottesmutter, begann in Russland der Putsch der Stalinisten. Eine Gruppe von Funktionären der Kommunistischen Partei der Sowjetunion KPDSU, die sich als Staatskomitee für den Ausnahmezustand bezeichnete, versuchte den Staatspräsidenten Michail Gorbatschow abzusetzen und das Land unter seine Kontrolle zu bringen. Gorbatschow war zu jener Zeit gerade in Urlaub. Der Widerstand gegen diesen Putsch wurde hauptsächlich vom Präsidenten der russischen Teilrepublik Boris Jelzin aus dem Regierungsgebäude, dem Weißen Haus, geführt. Während einer dieser Demonstrationen verurteilte Jelzin mit einem Megafon auf einem Panzer stehend den Umsturzversuch vor Zehntausenden Demonstranten, die sich vor dem Parlament versammelt hatten, kletterte er auf einen Panzer und forderte die Rückkehr Gorbatschows. Jelzin sagte seiner Umgebung, er brauche unbedingt einen Radiosender, um sich an das Volk wenden und mit dessen Hilfe den Putsch niederschlagen zu können. Es war der von Kirche in Not finanzierte Radiosender, den Boris Jelzin als Sprachrohr für den Aufruf der Bevölkerung zum Widerstand gegen die kommunistischen Putschisten diente. Der Sender war unter Kohlköpfen versteckt in das Regierungsgebäude hineingeschmuggelt worden. Der befreundete Abgeordnete von Kirche in Not hatte Boris Jelzin über diese Möglichkeit informiert. Am Vorabend des Festes Maria Königin am 22. August erhielt die Welt die befreiende Nachricht von der Niederschlagung des Putsches. Nach dem Ende des dreitägigen Putsches galt Boris Jelzin als Volksheld und der Zusammenbruch der Sowjetunion als besiegelt. Jelzin bedankte sich für den zur Verfügung gestellten Radiosender mit einer zügig erteilten Sendeerlaubnis für Radio Blago West. Aus Dankbarkeit erlaubte Jelzin aber darüber hinaus auch am darauffolgenden 13. Oktober 1991 eine Übertragung durch 150 russische Fernseh- und Radiostationen aus Fatima. In Anwesenheit des Moskauer Erzbischofs Tadeusz Kondrutschewitsch und nahezu 1 Million Pilger wandte sich Pater Werenfried daher am Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima mit einem brüderlichen Gruß an die russischen Christen. Rund 40 Millionen Menschen konnten in Russland die Rundfunk- und Fernsehdirektübertragung aus dem Marienwallfahrtsort verfolgen, welche die bis dahin in der Sowjetunion totgeschwiegene Fatima-Botschaft verbreitete. Werenfried van Straten sagte bei dieser Gelegenheit zu den russischen Hörern und TV-Zuschauern, ihr seid Kinder Mariens, der besten Mutter, die man sich vorstellen kann, einer Mutter, die ihre Kinder niemals verlässt. Deshalb hat sie, die die Gläubigen eures Volkes als Mutter Gottes von Kasan und Patronin Russlands verehren, ihren mütterlichen Blick auf euer Vaterland gerichtet, als sie 1917 in Fatima den Kampf gegen Lenins Revolution aufnahm. Er wies weiter darauf hin, dass Maria selbst den Weg zur Rettung und Bekehrung Russlands und des Westens aufgezeigt hätte, nämlich durch Rosenkranzgebet und Buße. Die Fernsehbrücke zwischen Fatima und Russland am 13. Oktober 1991 fand ein solches Echo, dass sie am 7. November, also dem Jahrestag der sowjetischen Oktoberrevolution, man beachte den julianischen Kalender, wiederholt werden konnte. Das gemeinsame Gebet von katholischen und orthodoxen Gläubigen im Sinne der Fatima-Botschaft für die Bekehrung Russlands und des Westens und die Versöhnung der Kirchen sollte den Anfang bilden. Der Speckpater resümierte: Nachdem wir für Russland gebetet haben, werden wir jetzt mit Russland beten. Dieser Übertragung aus Fatima folgten unverzüglich Taten. Bereits 2 Wochen später lief bei Kirche in Not Ostpriesterhilfe eine groß angelegte Rosenkranzbüchlein-Aktion an. Unzählige Rosenkränze wurden dem Rosenkranzbüchlein beigelegt. Das Interesse an dem kleinen Büchlein in Russland übertraf alle Erwartungen. Auch im Westen war die Resonanz groß. Auf Einladung des Moskauer Patriarchats und des apostolischen Administrators, Erzbischof Tadeusz Konrutjewitsch, reiste Pater Wernfried 1 Jahr nach der Fernsehbrücke Fatima Moskau erstmals selber mit einer Delegation des Werkes nach Russland vom 10. bis 20. Oktober 1992. Die 10-tägige Reise stand unter den Leitworten Gebet, Versöhnung, Hilfe. Am 11. Oktober konnten über das staatliche Radioprogramm Ostan Kino Orthodoxe und Katholiken den Aufruf zum gemeinsamen Gebet im ganzen Land hören. Die Gebetsanliegen waren die Bekehrung des materialistischen Westens, der Sieg Christi in Russland und die Versöhnung zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Am 12. Oktober besuchte die Delegation die Theologische Akademie der orthodoxen Kirche in Sergiew-Posad, früher Sagorsk, und betete am Grab des 1990 ermordeten orthodoxen Geistlichen Alexander Menn, der sich stark für die Ökumene eingesetzt hatte. Am Fatima-Tag, am 13. Oktober, wurde der Speckpater vom Patriarch Alexei II. In Moskau empfangen, worüber später eine Pressemitteilung informierte. Am 13. Oktober 1992 hat der orthodoxe Patriarch von Russland, Alexei II., den Gründer des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, in seiner Moskauer Residenz empfangen. In einem 1,5-stündigen Gespräch hat sich der Patriarch durch den Speckpater über die Aufgaben des Hilfswerkes informieren lassen. Das Angebot von Hilfe im katechetischen und im Medienbereich hat Alexei dankbar angenommen. Beide waren sich einig, dass die bekannten Probleme im interkonfessionellen Bereich durch Gebet und gegenseitigen Respekt überwunden werden können. Von Symbolkraft war auch das Rosenkranzgebet, das Pater Wernfried ebenfalls am 13. Oktober 1992 gemeinsam mit Ordensschwestern und Antonia Willemsen auf dem Roten Platz während der routinemäßigen Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum bei eiskaltem Wind betete. Denn sein Ordensname, Wernfried, bedeutet Kämpfer für den Frieden. Oft als letzter General des Kalten Krieges verspottet, war das Bild des Kämpfers für den Frieden vor dem Kreml in seiner Aussage unmissverständlich. Wieder heimgekehrt, schrieb Pater Wernfried an die Wohltäter im Dezember 92: Im Oktober bin ich mit einigen Mitarbeitern nach Moskau, Nowgorod, St. Petersburg gereist, um im Herzen des ehemaligen Sowjetreichs unsere Rosenkranzaktion zu lancieren. Sowohl der päpstliche Nuntius und der katholische Erzbischof Konrutjewitsch als auch der orthodoxe Patriarch von Moskau, der Metropolit von St. Petersburg und der Eparch von Nowgorod haben uns gastfreundlich empfangen. Es ist uns gelungen, sie alle für unsere Pläne zu gewinnen. Zuerst habe ich in den wenigen katholischen Kirchen meinen Gebetsaufruf gemacht, auch in dem mit Brettern abgetrennten Teil eines verwüsteten Gotteshauses, der jeden Sonntag 5-mal mit hunderten Gläubigen vollgepfropft ist. Auch in den orthodoxen Kirchen, die nach 70-jähriger Entweihung wieder für den Gottesdienst geöffnet sind, durfte ich predigen. Nach meinem Aufruf habe ich dort vor atemlos lauschenden russischen Gläubigen in meiner Muttersprache Mariens Lob gesungen, ihre heilige Ikone geküsst und ihren Beistand erfleht. Mit Gottes Hilfe ist es mir gelungen, den Vizerektor der Theologischen Akademie von Sagorsk, jetzt wieder Sergejew Possad genannt, von unseren lauteren Absichten zu überzeugen. So erhielt ich die Einladung, bald wiederzukommen und vor den orthodoxen Seminaristen zu sprechen. In der journalistischen Fakultät, 3000 Studenten der Moskauer Universität, unterbrach ein Professor seine Vorlesung, um mir das Wort zu geben und die Fragen der Studenten beantworten zu lassen. Mein Aufruf für die Rosenkranzaktion wurde ausgestrahlt von dem orthodoxen Radio Sophia und von unserem Radio Blago West, das täglich in der ganzen Russischen Republik und in einigen anderen Republiken auf Sendung ist. In der Bibliothek ausländischer Literatur in Moskau wurden uns Räume für eine Videothek und für ein Evangelisierungszentrum angeboten. In einem abgelegenen Dorf beteten wir in der Kirche und am Grab des verbannten und 1990 grausam ermordeten Priesters Alexander Menn, dessen Einfluss immer größer wird. Bereits vor vielen Jahren wurden seine Bücher mit unserer finanziellen Hilfe in Belgien gedruckt und heimlich in die Sowjetunion gebracht. Wir versprachen noch mehr Hilfe für diese orthodoxe Erneuerungsbewegung. Zutiefst gerührt betete ich für die Einheit der Kirche in den Kathedralen des Kremls und St. Petersburg, in denen ich die gleiche überirdische Atmosphäre vorfand, wie vor anderthalb Jahren in der griechisch-katholischen St. Georgskathedrale von Lemberg, als ich den Oberhirten der unierten Kirche bei seiner Heimkehr in die Ukraine begleitete. Wie lange noch wird das Unrecht von 1946 der Versöhnung zwischen den beiden Schwesterkirchen im Wege stehen? Im riesigen Inselkloster Waldai, irgendwo zwischen Moskau und St. Petersburg, wohin uns der sympathische Eparch von Nowgorod begleitete, fanden wir zwei Mönche und zwei Novizen, die mit einem Glauben der Berge versetzt ihre Zeit mit Gebet und Trümmerhaufen aufräumen verbringen. Zitat: Wir reparieren das Kloster und unsere Seelen, sagte uns der Abt. Am 13. Oktober, Fatima-Tag, haben wir auf den Roten Platz in Moskau in beißender Kälte während der Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum den Rosenkranz gebetet für die Bekehrung des materialistischen Westens, für den Sieg Christi in Russland und für die Versöhnung zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Obwohl ich am 17. Januar 1993 mein 80. Lebensjahr vollenden werde, habe ich mich auf dem Roten Platz nicht 80 Jahre alt, sondern vielmehr 20 Jahre jung gefühlt. In Fatima hat Maria gesagt, wenn wir uns bekehren und täglich den Rosenkranz beten, wird auch Russland sich bekehren. Nach meiner festen Überzeugung besteht die einzige Rettung, die uns noch bleibt, darin, dass wir und Russland gemeinsam Mariens Aufruf befolgen. Dass die katholische Kirche im Westen und die orthodoxe Kirche in Russland gemeinsam beten, sich zusammen ihrer selbst besinnen und zusammen den letzten Schritt zur Versöhnung tun. Dass wir gemeinsam aus den geistigen Ruinen des 20. Jahrhunderts aufstehen, um gemeinsam das Evangelium glaubwürdig einer Generation zu predigen, die den Glauben an Marx verloren hat und dazu berufen ist, im dritten Jahrtausend Verkünderin des Gottesreiches zu sein. Unser Wille zur Versöhnung aber wird nur dann glaubwürdig sein, wenn wir dieses Land, das mehr und länger als alle anderen Länder unter dem Kommunismus gelitten hat, mit Händen voller Liebe und Güte betreten. Denn wir sind reich und Russland ist arm. Diese Armut und die Tatsache, dass dort unzählige Menschen korrupt, verdorben, arbeitsscheu oder Alkoholiker geworden sind, ist dem unmenschlichen System zuzuschreiben, das sich hier 70 Jahre lang behaupten konnte. Wie würde es nach 3 Generationen unter atheistischer Diktatur wohl bei uns ausschauen? Wir nützen keine Worte, sondern nur Taten. Kein einziger Russe wird uns glauben, dass wir ihn lieben, wenn wir nicht bereit sind zu helfen. Unser Werk tut das seit vielen Jahren. Die orthodoxe Hierarchie akzeptierte gerne unsere Hilfe im katechetischen Bereich, unsere Radioprogramme, unseren Film- und Videoservice unsere Studentenbeihilfen, die hunderttausenden Bücher, die wir seit Jahren in Russland verbreiten und unsere Pläne, beim Wiederaufbau verwüsteter Kirchen zu helfen und den orthodoxen Priestern Existenzhilfe zu gewähren. Ich begegnete einem Bischof, der für 50 Priester Sorge tragen muss. Ihr Einkommen beträgt 2.000 bis 3.000 Rubel im Monat. Das sind 7 bis 10 Dollar im Monat. Zum Überleben müssen sie sich Nebeneinkünfte suchen und haben dann kaum noch Zeit für ihren priesterlichen Dienst. Können wir dann sagen, wir haben genug getan? Das Evangelium verlangt mehr. Die Christenheit wird getestet. Die orthodoxe Kirche in Russland wird in ihrem Glauben auf die Probe gestellt. Sie muss blind auf Gott vertrauen und an seine unbegreifliche Vorsehung glauben. Wir aber werden in der Liebe auf die Probe gestellt. Wir müssen beweisen, dass wir über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg die Liebe haben. Die geduldige, verzeihende, begreifende, helfende und die tröstende Liebe. Die Liebe, die wie eine Flamme die Glaubensnacht der orthodoxen Kirche erleuchtet und ihre Hoffnung entfacht, sodass sie nicht in Verzweiflung unter der Last der inneren und äußeren Schwierigkeiten zusammenbricht. Die langfristig konzipierte Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche begann 1993 anzulaufen. In den ersten Jahren konzentrierte sich diese vornehmlich auf die Renovierung und Ausstattung von Priesterseminaren, wie beispielsweise dem geistlichen Seminar in Smolensk, auf die finanzielle Unterstützung der Priesterausbildung, auf die Beschaffung von religiöser Literatur sowie die Unterstützung des ökumenischen Rundfunksenders Radio Blago West und des rein orthodoxen Senders Radio Sofia. Eines der interessantesten Projekte war die geistliche Bibliothek in Moskau, die 1993 auf Initiative verschiedener europäischer Einrichtungen wie der italienischen Stiftung Christliches Russland, des belgischen Foyer Oriental Chrétien, der russischen Caritas und des Kulturzentrums Heiliger Kyrill und Methodius gegründet wurde. Zu den Hauptzielen der mithilfe von Kirche in Not aufgebauten ökumenischen Bibliothek gehörte die Herausgabe von theologischer und philosophischer Literatur westlicher Autoren, insbesondere des 20. Jahrhunderts. Die Übersetzung des Katechismus der katholischen Kirche sowie der Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, aber auch der Materialien der russisch-orthodoxen Synode von 1917 bis 18 gehörten bald zu den wichtigsten Unterfangen der Bibliothek. Durch Verkauf und Verteilung der übersetzten Schriften leistete sie einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des christlichen Gedankengutes in Russland und in anderen postsowjetischen Ländern. Am 14. August 1993 sprach Pater Wehrenfried auf dem Weltjugendtag im amerikanischen Denver über die Neuevangelisierung des ehemaligen Sowjetreichs. Eindringlich rief er die Jugendlichen zum Rosenkranzgebet auf. Wir müssen gemeinsam aus den spirituellen Ruinen des 20. Jahrhunderts auferstehen und der neuen Generation, die den Glauben an Marx verloren hat, das Evangelium verkünden. Diese Generation ist berufen, das Reich Gottes in das dritte Millennium des Christentums zu tragen. Die Gnaden sowohl für unsere Bekehrung wie auch für die Bekehrung Russlands können wir nur durch das Gebet des Rosenkranzes erlangen. Betet jeden Tag den Rosenkranz für die Bekehrung des Westens und Russlands. Betet ihn für die Versöhnung der orthodoxen und katholischen Kirche. Etliche Wohltäter konnten die Öffnung zur orthodoxen Kirche überhaupt nicht nachvollziehen. Die meisten kritischen Stimmen kamen aus Frankreich, Belgien, England und Niederlanden. Pater Wehrenfried litt sichtlich darunter, dass einige ihn sogar für einen Abtrünnigen, der Häresie und Schisma Vorschub leistet, hielten. Er musste sogar innerhalb des Werkes Überzeugungsarbeit für die neue Dimension des Werkes leisten. Der Ordensmann, der das Ut Unum Sint als große Herausforderung verstand, musste als Kämpfer für die christliche Versöhnung sein ganzes Register der Argumentation ziehen. Dabei mögen Pater Wehrenfried auch die Gespräche mit der Seherin von Fatima, Schwester Lucia des Jesus dos Santos, innerlich gestärkt haben, dem Widerstand, den er begegnete, standzuhalten. Er traf mit ihr zusammen mit Hilfe jenes schon vorhin erwähnten Brasilianers José Correa. José Correa interessierte sich für Fatima, insbesondere nach seinen Erlebnissen bei seiner journalistischen Reise in die Sowjetunion und sein Zusammentreffen danach mit Kirche in Not. Er reiste an diesen Erscheinungsort. Später in Sao Paulo in Brasilien schaute er nach dem Bruder der Seherin von Schwester Lucia und dessen Familie, die in dieser Millionenstadt Brasiliens lebte. Weil er sich sehr um die in Not geratene Familie des Bruders der Seherin kümmerte, wurde er mit zu einem Familientreffen nach Portugal eingeladen. Bei diesem Familientreffen entschied der Familienrat, dass José Correa in die Familie adoptiert werden sollte. Das bedeutete auch, dass er jederzeit mit Schwester Lucia de Jesus dos Santos sprechen konnte. Über diese Verbindung konnte er auch einen Besuchstermin für Pater Werenfried einfädeln. Nebenbei bemerkt, José Correa wurde bei Kirche in Not dann Chef von CRTN, also Catholic Radio Television Network, und des Internationalen Informationsdienstes bei Kirche in Not und später der erste Direktor des Büros von Kirche in Not in Brasilien. Über dieses Zusammentreffen von Schwester Lucia mit Pater Werenfried van Straten berichtete Correa am 14. März 2015, also letztes Jahr, beim 5. Internationalen Kongresstreffpunkt Weltkirche in Würzburg. Ich zitiere: Pater Werenfried wollte mit ihr, Schwester Lucia, über das Projekt sprechen, wie er der orthodoxen Kirche helfen könnte. Er wollte wissen, was sie über Russland dachte und über die orthodoxe Kirche. Sie wusste schon über Kirche in Not Bescheid und hatte größte Hochachtung vor Kirche in Not. Sie hatte zu mir gesagt, Kirche in Not ist das Werk Gottes. Sie wiederholte das auch vor Pater Werenfried. Schwester Lucia sagte mir, tu, was du kannst, um Kirche in Not zu helfen, denn das ist ein Werk Gottes. Das ist sehr wichtig für die Kirche und für die Welt. Sie sagte zu Pater Werenfried, dass die Arbeit der orthodoxen Kirche zu helfen, diese Art der Liebe zwischen den beiden Kirchen sehr wichtig sei für die Zukunft. Für die Zukunft der Kirchen, die Zukunft Europas und die Zukunft der Welt. Sie ermutigte ihn, weiterzumachen, besonders da sie davor über Russland gesprochen hatte. Über die Wichtigkeit, Russland durch die Liebe zu evangelisieren. Über das Treffen der beiden Schwesterkirchen, all das war für sie sehr wichtig. Ich möchte noch hinzusagen, dass Schwester Lucia in einer Art prophetischer Vision über die Zukunft noch etwas Wichtiges sagte. Sie sagte, Pater Werenfried, erwarten Sie die Früchte nicht bald. Die Trennung der Kirchen hat Jahrhunderte gedauert und wird nicht schnell behoben werden. Es wird Zeit brauchen, aber seid beharrlich, macht weiter. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum das nicht schon früher veröffentlicht wurde. Nun, das Problem war folgendes. Ich musste dem Bischof von Coimbra und der Oberin ihres Klosters etwas versprechen. Lucia war Karmelitin in Klausur und durfte nicht mehr zu der Welt sprechen. Ich musste versprechen, dass ich zu Lucias Lebzeiten nichts veröffentliche und nichts erzähle. Denn es war ein Familientreffen. Also durfte ich darüber nichts sagen, solange sie noch lebte. Jetzt, nach ihrem Tod, fühle ich mich frei, darüber zu sprechen, was bei diesen Besuchen geschah. Soweit José Correa letztes Jahr. Am 28. August bis 12. September 1994, wir springen wieder zurück, unternahm Pater Werenfried eine zweite Reise nach Russland. Den Höhepunkt der Reise bildete erneut die Begegnung des Speckpaters mit Metropolit Alexei II. Das Treffen am 8. September war bereits wesentlich vertrauter und offener als beim ersten Mal. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche dankte für die bisherige Hilfe und sprach seine Anerkennung aus. Zitat, Ihr Werk dient der Kirche in Not, zu der auch die orthodoxe Kirche gehört. Wir sind dankbar für die Hilfe, die Sie so uneigennützig leisten und für Ihr Verständnis für die heutigen Probleme unserer Kirche. Ihre Aktion fördert die Annäherung zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Nach und nach setzte sich auch bei den Skeptikern unter den Wohltätern und innerhalb des Werkes das Argument durch, dass die Neuevangelisierung Russlands nach über 70 Jahren der Kirchenverfolgung nicht durch die kleine 1-2% starke katholische Minderheit, sondern vor allem durch die zwar geschwächte, aber große orthodoxe Kirche vorangetrieben werden muss, wofür diese auf Hilfe angewiesen war. Der Zusammenbruch des Kommunismus in Europa sowie die aufgenommene Unterstützung für die orthodoxe Kirche in Russland, aber auch der spürbare Trend zur Säkularisierung im Westen veranlasste Pater Wernfried dazu, seine geistlichen Richtlinien ein weiteres Mal zu aktualisieren. Die neue Dimension, die Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche, fand Eingang in einen gesonderten Punkt. Wernfried schrieb: Da die unerlässliche Neuevangelisierung Russlands die ureigene Aufgabe unserer orthodoxen Schwesterkirche ist, wurde 1993 die Hilfe für die orthodoxe Kirche als neue Dimension unseres Werkes sowie als Zeichen selbstloser Liebe und Weg der Versöhnung in unser Programm aufgenommen. Zum 50. Jubiläum des Werkes gab es wieder eine Pilgerfahrt nach Fatima mit einer Weihe. 2000 Leute nahmen teil aus 16 Ländern. Im Jahr 2000 reiste Pater Wernfried im Rollstuhl sitzend nach Portugal, um an den Feierlichkeiten in Fatima zur Seligsprechung von Franziska und Jacinta Marto durch Johannes Paul II. Am 13. Mai teilnehmen zu können. Am 31. Januar 2003, zwei Wochen nach seinem 90. Geburtstag, starb dann der Gründer von Kirche in Not, Pater Wernfried. Angesichts der neuen Situation der Ära nach dem Tod des Gründers plante die Leitung des Werkes eine außerordentliche Tagung, die 2003 im September in Castel-Gandolfo stattfand. Da gab es auch ein Ergebnisdokument und in diesem Dokument, wie jetzt weiter fortzufahren sei, war auch ausdrücklich der Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Kirche in Not und Fatima. Im Jahr 2013, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich befand, dass jenes Jahr wegen der 13 auch ein Fatima-Jahr sein müsse, haben wir in der Kapelle der deutschen Sektion von Kirche in Not in München immer am 13. des Monats Richtlinien für unser Werk unter der Überschrift Fatima und unser Werk gelesen, mit den Worten von Pater Wernfried gebetet und uns erneut und das Werk der Gottesmutter von Fatima geweiht. Ich möchte jetzt zum Schluss meines Vortrages diese geistlichen Richtlinien, diese drei Absätze vorlesen. Sie sind eingeladen, das Gebet, mit dem sie enden, im Geiste mit mir zu beten und auch die Weihe innerlich mitzubeten. Vielen Dank. Fatima und unser Werk. Wie die Fatima-Botschaft steht auch unser Werk im Zusammenhang mit dem historischen Ereignis und den Nachwirkungen der kommunistischen Oktoberrevolution 1917, die in ihrem tiefsten Wesen und in ihren Nachwirkungen ein Totalaufstand gegen Gott war. Deswegen ist unser Werk eng mit Fatima verbunden. In Fatima zeigte Maria das Heilmittel gegen diesen Aufstand. Ihre Botschaft fand wenig Glauben. Somit brach der Zweite Weltkrieg aus. Dieser endete mit einem Sieg des Kommunismus, der sich ein Drittel der Menschheit unterwarf. Millionen von Flüchtlingen, die ein eiserner Vorhang quer durch Europa und eine unerhörte Christenverfolgung waren, die Folgen. Als Antwort darauf ist 1947 unser Werk entstanden. 1917 hat Maria die Welt gewarnt, dass ganze Völker vernichtet werden, wenn wir uns nicht bekehren. Wir wissen nicht, welche Völker auf diese Weise vom Untergang bedroht sind. Wir wissen nicht, ob es sich dabei um die geistige, moralische und psychische Zerstörung handelt, die bei vielen Postkommunisten im Osten, aber auch bei vielen Drogenabhängigen oder sexuell Pervertierten und überhaupt als Folge der Wohlstands Materialismus im Westen sichtbar wird oder ob Maria die physische Vernichtung ganzer Nationen gemeint hat. Wir wissen nicht, ob die große Katastrophe noch verhindert werden kann. Wir wissen nicht, ob wir selbst zu den Überlebenden gehören werden, aber wir wissen, dass Maria den Kopf der Schlange zertreten kann. Darum haben wir unser ganzes Werk der Rosenkranzkönigin von Fatima geweiht, die uns den Weg gezeigt hat, der zum Sieg über den Kommunismus und dessen Nachwirkungen und zur Befreiung der verfolgten Kirche führt. Sie hat nicht von Anpassung an diese Welt gesprochen, sondern von Bekehrung, Buße und vom Rosenkranzgebet. Verwerft ihre Botschaft nicht. Maria ist unsere Mutter, unsere Königin, unser Beispiel, unsere Helferin, die große Anführerin im Kampf gegen den Drachen, die Mittlerin der Gnaden, die wir brauchen. Und sie ist allen Lobes würdig, weil aus ihr die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen ist, Christus unser Gott. Und darum, Mutter Maria, kommen wir zu dir im wilden Sturm, den der Fürst der Finsternis entfesselt hat. Du siehst, dass Millionen deiner katholischen, orthodoxen und evangelischen Kinder zutiefst verletzt, pervertiert und entmenschlicht worden sind oder noch immer seufzen unter dem Terror von Atheisten, die den Allmächtigen von seinem Thron stoßen und sein Reich in den Herzen der Gläubigen zerstören wollen. Du siehst, dass Millionen Flüchtlinge entwurzelt und in Gefahr sind, die Hoffnung zu verlieren. Du siehst, dass in der dritten Welt unzählige Millionen Ausgebeutete an den Küsten unseres Egoismus gestrandet sind. Und du siehst, dass der Rauch Satans bis ins Heilige der Heiligen vorgedrungen ist, dass der Sturm der Verwirrung auch den sichersten Hafen von Gottes Kirche heimsucht. Sogar Auserwählte reißt er los von ihren Ankern und los von Gott. Du siehst, dass Priester jeden Ranges und jeder Würde den Kompass verloren haben, dass sie den Kurs Petri sabotieren und mitten im kochenden Meer sein Schiff zerstören und Jesus schläft. Mutter, wenn selbst die Apostel im Sturm kleinmütig geworden sind, wirst du auch unsere Angst verstehen. Sage deinem Sohn, dass er hören muss auf unseren Notschrei. Herr, rette uns, denn wir gehen zugrunde, denn uns ist bange vor der Verwirrung, dem Zwiespalt und der Untreue zu Gott, die sich wie eine Pest in der Kirche ausbreiten. Ist der Riss, der das Volk Gottes teilt, nicht eine Kollektivsünde gegen den Heiligen Geist? Siehst du nicht, Mutter, dass das Streben nach Einheit mit den von uns getrennten Brüdern und die Bemühungen, den alten Glauben auf neue Weise zu verkünden, Hand in Hand gehen mit uferlosen Exzessen, die der Einheit, dem Frieden, der Gewissensruhe und der Glaubenstreue zahlloser Katholiken unabsehbaren Schaden zufügen? Was wir jetzt sehen, ist keine Wachstumskrise, sondern Zerfall. Kein vielversprechender Frühling, sondern dunkler Herbst. Kein Ausschlagen neuen Lebens, sondern massiver Abfall toter Äste und dürrer Ranken, die mit dem göttlichen Weinstock keine Verbindung mehr haben. Anstatt die Welt zu durchsäuern mit dem Sauerteig des Evangeliums, lassen sich unzählige Christen in Gärung bringen vom Sauerteig der Welt, obwohl Christus eindeutig mit dieser Welt gebrochen hat. Mutter, jetzt da die Not wieder einem Höhepunkt entgegenzugehen scheint und die Mächte der Finsternis freies Spiel zu haben scheinen, jetzt rufen wir mit kindlichem Vertrauen nach deiner mächtigen Hilfe. Jetzt, da wir steuerlos auf den Wogen dieser Zeit weggeschwemmt werden, legen wir uns selbst und die ganze geschändete Welt und unser Werk für die Kirche in Not in deine mütterlichen Hände. Wir weihen uns dir, heilige Jungfrau von Fatima. Bewahre uns in der Liebe deines Sohnes, schütze uns vor der Bosheit der Welt und führe uns sicher zum Herzen Gottes. Und gib, Mutter, wenn wir durch das dunkle Tor des Todes gegangen sind und vor dem Richterstuhl deines Sohnes stehen werden, dass wir dich dort finden mit einem Lächeln in deinen Augen und dass wir ruhig sagen dürfen, grüß dich, Mutter. Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.